Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW. In dieser Folge des Paddelschlag-Podcastes wollen wir über Menschen sprechen, die in ihrem Alltag leider ständig mit Barrieren zu kämpfen haben, die im Kanusport aber eine unendliche Freiheit erleben dürfen und vielleicht genau deswegen besonders erfolgreich im Kanu sind. Wir sprechen über Parakanu, eine Kanusportdisziplin für Menschen mit Behinderung, und das machen wir mit keinem Geringeren als André Brendel, dem Nationaltrainer im Parakanu. Bei den letzten Paralympischen Spielen in Paris gab es für ihn und seine Athletinnen bei 3 Starts 3 Medaillen. Er wird uns erzählen, wie man so ein Kunststück hinkriegt, was für ihn das ganz besonders Reizvolle als Trainer im Parakanusport ist und warum ihm das Trainerleben darüber hinaus so viel Spaß macht und warum jeder Kanuverein darüber nachdenken sollte, Parakanutinnen und Kanuten in den Verein zu integrieren. Viel Spaß also mit dieser Folge. Der Paddelschlag Podcast heute mit einer Folge, in der wir eine Facette des Kanusports beleuchten wollen, die leider medial nicht immer so im Mittelpunkt steht. Dabei würde ich mir genau das wünschen, dass man da mal häufiger hinguckt, weil wir reden über eine ganz besondere, eine ganz bemerkenswerte Facette des Kanusports und vor allem reden wir über ganz besondere Athletinnen und Athleten. Wir wollen heute über den Parakanusport reden und freue mich sehr, dass ich einen Bundestrainer zu Gast habe, André Brendel. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Jetzt wollen wir natürlich erstmal reingucken in deine eigene Laufbahn, in deinen eigenen Werdegang. Wie geht's denn oder wie ging's denn für dich selber zunächst mal los? Wie bist du selber zum Paddeln gekommen?
Eine schöne Geschichte. Ich kam zum Paddeln aus meinem Elternhaus heraus. Wir wohnten damals in Maidrich in einem Mehrfamilienhaus. Und wie sollte es anders sein? Natürlich gab es im Erdgeschoss, wir waren in der ersten Etage, gab es noch 2 Jungs so in meinem Alter. Und die Familie war eine Kanu-Polo-Familie, richtig fanatisch im Kanuverein in Maidrich zugegen am Kanal. Und wie sollte es anders kommen? Man freundete sich an und natürlich bin ich dann mal zu diesem komischen Verein da gefahren am Wasser. Ja, und kam nicht mehr von los. Also es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich auf dem Wasser zu bewegen, dann noch den Wettkampfgedanken irgendwann dazu zu bekommen. Und ja, damals war ich 9, jetzt bin ich etwas älter. Dementsprechend, ich kam nicht los und fühle mich bis heute wohl damit.
Und hast die unterschiedlichen Disziplinen dann auch ausprobiert und irgendwo dann am Ende geblieben?
Ja, habe die Disziplinen ausprobiert, komme aus dem olympischen Kanu-Rennsport heraus, habe dann selbstverständlich, weil der Verein es damals auch angeboten hat, Kanu-Polo ausprobiert, fand das auch richtig gut, aber ja, dieses Rollen im Wasser und immer Bälle, ja, sonst ich wäre Fußballer geworden, wenn ich mit dem Ball hätte umgehen können, war aber sehr froh, dass ich dann das Paddel gewählt habe.
Mhm. Wann kam die Entscheidung oder der Gedanke auf, Trainer könnte vielleicht auch tatsächlich ein Beruf für mich sein?
Ich habe zur Jahrtausendwende studiert und habe mich zu dem Zeitpunkt entschieden, wie kann ich mein Studium parallel finanzieren?
Und der Klassiker.
Ja, der Klassiker, auf der einen Seite schon. Bei mir war es dann so, dass ich durch meinen eigentlichen gelernten Beruf aus der Chemiebranche viel besser verdient hatte und dann kam wiederum die Leidenschaft dazu. Mhm. Ja, irgendwann am Ende meiner sportlichen Karriere, so im U23-Alter, kam dann noch eine Schulterverletzung auch dabei bei mir dazu und dementsprechend habe ich mich dann einfach auf den Bereich konzentriert, andere mein Wissen zu vermitteln. In dem Falle waren es halt Kinder und Jugendliche und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil das Wissen zu geben, sich selber dann noch vorzubilden, mit Kindern zu arbeiten, war so toll, dass ich da einfach merkte, es ist nicht nur spannend, selber den Sport zu spüren, selber erfolgreich zu sein, sondern auch auf der anderen Seite Kinder anzuleiten, was mitzugeben, wo ich bei den Sportlern, die jetzt auch im Erwachsenenalter sind, eigene Familien gegründet haben, einfach gemerkt habe, es kommt so viel zurück. Und das ist einfach so wahnsinnig schön, dass ich sage, der Sport, Leistungssport ist die eine Geschichte. Das, was aber an Werten, an Wertvorstellungen man erhält im Sport, das ist einfach was den Leistungssport und den Sport im Allgemeinen einfach so sensationell macht in Deutschland.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du jetzt ziemlich genau seit 6 Jahren Bundestrainer für den Parakanusport. Wann kam der Parakanusport dazu? Also wann wurde das eine Option für dich dann auch?
Ja, ich habe den Parakanusport in seinen Anfängen kennengelernt. Das war so 2012, als das erste Mal national so ein kleines Flämmchen aufflackerte, weil bekannt gegeben worden ist, dass mit Rio, mit den Spielen in Rio, 2016 Parakano ins paralympische Programm aufgenommen werden sollte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und das war natürlich ganz interessant. Das habe ich mir einfach mal angeschaut. Am Anfang war es halt, ja, es war nicht greifbar. Man wusste gar nicht, wo sich das hinentwickelt. Es waren halt Menschen plötzlich mit Behinderungen auf dem Wasser. Das teilweise eher schlecht als recht irgendwie. Also ganz, ganz, ganz merkwürdige Dinge, die am Anfang da waren. Und dieses entwickelte sich so sensationell schnell auch international, dass wir in Deutschland 2019, dann hat das BMI gesagt, als Geldgeber im nationalen Sport, wir ja wollen einen Bundestrainer unterstützen, der dann halt beim Deutschen Kanuverband installiert worden ist, wo kräftig drum gekämpft worden ist, damit einfach auch diese Facette des Leistungssports, der paralympische Sport, professionalisiert werden konnte. Und genau das war für mich so der Punkt. Ich war zu dem Zeitpunkt eh schon als Bundesstützpunkttrainer in Duisburg-Essen unterwegs im Olympischen, dass ich sagte, ja gut, vielleicht ist das genau die Chance, einfach mal zu sagen, da mich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen zu finden, weil gerade der Parasport ist so vielseitig, es ist kein Sportler wie der andere. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch da von der Verantwortung als leitender Bundestrainer, Cheftrainer da halt auch ganz neue Herausforderungen für mich zu finden, die Karriereleiter nochmal hochzuwandern. Und ja, ich bereue es bis heute nicht, ganz im Gegenteil.
Ich werde täglich gefordert. Du hast es gerade ja schon auch angedeutet, du machst es dann hauptberuflich und das ist tatsächlich ja wirklich dann auch ein Zeitenwandel gewesen sozusagen, dass man wirklich auch sagt, wir wollen den Parakanusport so weit nach vorne treiben, dass wir eben auch einen hauptamtlichen Bundestrainer einsetzen, was ja keine Selbstverständlichkeit war bis zu dem Zeitpunkt.
Ich mach den ganzen Beruf schon seit 2006, schon wirklich sehr viele Jahre hauptamtlich, früher ja ganz 13 Jahre in Nordrhein-Westfalen, wo ich mich auch immer sehr wohl gefühlt hatte. Und es ist einfach das Spannende. Als Trainer muss man so viele Bereiche, so viele Disziplinen abbilden, dass es das einfach auch so spannend macht. Also man ist nicht nur Künstler in seinem eigenen Fachbereich, sondern auch vieles drumherum, was natürlich immer die Gefahr mit sich birgt, bin ich jetzt jemand, der viel weiß und nichts kann? Oder bin ich genau derjenige, der in seinem Fachgebiet wirklich der absolute Profi ist und ein paar Randbedingungen so gut abdecken kann, dass ich genau weiß, wo stoße ich an meine Grenzen und nehme einen Spezialisten noch hinzu in mein Team. Und das ist eigentlich was ich als Bundestrainer halt gelernt habe, wie stark ist der Einzelne und wie stark ist eigentlich ein Team.
Dann gib uns da gerade doch mal eben einen Einblick, auf welche Expertise setzt du über deine eigene Expertise hinaus? Wer gehört so zum erweiterten Team?
Also mein Team, was ich bauen durfte, da bin ich auch richtig stolz drauf, dass ich da auch verbandseitig die Möglichkeiten bekommen habe, ist zum einen, ich habe eine Handvoll guter Trainer an meiner Seite. Leider keine Hauptamtlichen, dafür reichte das Geld dann in Deutschland doch noch nicht. Kann ja vielleicht noch kommen, aber ich habe da eine ganz gemischte Expertise. Ich habe einen Trainer höheren Alters, der jetzt in den Rentenbereich eingetreten ist, der einfach unendlich viel Erfahrung mit sich bringt. Auf der anderen Seite habe ich einen Nachwuchstrainer, der knapp über 40 ist, der viel im Kinder- und Jugendbereich im Olympischen arbeitet. Und das ist genau diese Mischung, die ich für meinen Bereich in der Trainerschaft brauche. Ich brauche Trainer, die Sportler greifen können. Auf der anderen Seite brauche ich auch eine Expertise, die meine halt gut ergänzt. Dann reden wir über Parasport. Der medizinische Bereich ist extrem wichtig. Ich brauche gute Physiotherapeuten an meiner Seite und ich habe einen exzellenten Mannschaftsarzt aus Duisburg, den Dr. Müller, an meiner Seite, wo ich einfach feststelle, dass dieser Bereich, natürlich im Schwerpunkt ist viel Orthopädie mit dabei, einfach so immens wichtig ist, weil es passieren immer Dinge, auch bei Trainingslagern, wo eine medizinische Versorgung über den normalen Bereich einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist im Parabereich, weil viele, viele spezielle Dinge, ob es jetzt Druckstellen sind, Lagerungsproblematiken, die gibt es im gesunden Sport so eigentlich gar nicht. Ja, dann natürlich noch die Wissenschaft. Ganz interessant. Da merkt man einfach, dass ich aus dem olympischen Bereich komme, weil den nutzen natürlich unsere erfolgreichen Kanu-Rennsportler genauso. Das heißt, ich habe eine hauptamtliche Kollegin mit der Frau Dr. Törpel an meiner Seite vom Institut für angewandte Sportwissenschaften in Leipzig und natürlich die Bootstechnik. Wir haben gute Boote in Deutschland und unsere Parakanus wurden inzwischen auch von der FES in Berlin entwickelt. Da haben wir einen sehr hervorragenden Bootsingenieur mit Herrn Pokorny im Team und das macht es einfach extrem rund.
Weil ihr ja auch sehr individuell mit euren Athletinnen und Athleten arbeiten müsst, ne? Jeder hat ja so seine eigene Beeinträchtigung dann eben, auf die man natürlich auch individuell dann auch eingehen muss.
Das ist genau der Punkt. Individualität im Parasport ist auf der einen Seite entscheidend. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch sehr viele Sparlingspartner, sehr viele, ja, in eine starke Trainingsgruppe. Und das ist genau das Problem, dass dadurch, wie viele Sportler kann man engmaschig betreuen. Mhm. Also wir stellen fest, dass im Parabereich die Betreuerzahlen, also ich habe, wenn ich auf einen internationalen Wettkampf fahre und wirklich jede Disziplin, damit meine ich jeden Fachbereich von Medizin über Trainer, über Wissenschaft abdecken möchte, sind wir mit 7 Betreuern unterwegs. Und okay, pendeln in der Sportlerzahl meist zwischen 8 und 12.
Okay.
Mhm. Der olympische Bereich hat für die gleiche Betreuerzahl 30 Sportler mit dabei.
Mhm. Anderer Schlüssel, definitiv.
Anderer,
ja,
Schlüssel.
Ja.
Und neben diesen Fachbereichen, die alle abgedeckt werden müssen, muss man einfach da wissen, dass kaum ein Sportler im Parasport in der Lage ist, sein Boot selber zu tragen. Das heißt, die Logistik, die dahinter steckt, in der Betreuung ist ein ganz anderer als das im Olympischen. Und da beginnen dann schon die speziellen Facetten. Also der Sportler muss halt schon wissen, wie komme ich denn jetzt rein, wie komme ich raus, wie ist das Training organisiert, was ist, wenn ich mal abbreche, ist dann vielleicht mal jemand zumindest so am Steg, der mir helfen kann, oder muss der Trainer, wenn er denn alleine ist, wie im Heimattraining, denn mit das Training unterbrechen, falls noch mehrere Sportler dabei sind. Da wird es ein bisschen komplexer, was kein Hexenwerk ist, das zu lösen, aber da muss man sich halt Gedanken in der Trainingssteuerung machen und in der Betreuung, wie es dann halt optimal wird.
Und dann braucht es dann eben auch ein gutes Team mit unterschiedlichen Blickwinkeln an der Stelle. Okay. Dann hol uns doch mal eben rein. Es gibt ja gewisse Bootsklassen natürlich, gewisse, ja, Startklassen, die vorgegeben sind, in denen die Parakanutinnen und Kanuten starten, ne?
Wir haben im paralympischen Programm die 200 Meter. Das ist unsere Wettkampfstrecke.
Die Strecke.
Das ist die Strecke. Ist auch die einzige Strecke, die aktuell im Programm, selbst bei Weltmeisterschaften oder ICF-Veranstaltungen mit dabei ist. Heißt, je nachdem, wie viel ich noch einbringen kann an Muskulatur, welche Einschränkungen vorliegen, reden wir so über ein Belastungsprofil. Die schnellsten Männer sind so bei roundabout 38 Sekunden unterwegs. Das ist dafür, dass die Boote viel breiter sind, nicht weit weg von das, was jeder im Regelsport, jeder gesunde Sportler so mit sich bringt, bis hin in der allerhöchsten Einschränkung dann bei den Frauen, wo wir da meist über eine Minute 15 reden. Also die Bandbreite ist für eine Sprintdisziplin sehr, sehr groß. Wir haben zwei Disziplinen mit dabei. Das eine ist das klassische Kajak, was man mit einem Doppelpaddel fährt. Das andere, das kennt man oft immer so aus dem Ozeaniensport, ist eine Kanadier-Abwandlung, ein sogenanntes Waa, so heißt das Boot.
Ausleger,
ein Auslegerboot, ja, übersetzt, was man mit einem Stechpaddel fährt. Das heißt, hinzu kommen noch drei Einschränkungsklassen, Startklassen bei uns genannt. 1, 2 und 3, die letztendlich nur aussagen, ob ich alles, was für einen Vortrieb im Kanu, um schnell zu paddeln, entscheidend ist, mit einbringen kann. Also kann ich eine komplette Oberkörper-Rumpfrotation, alles aus den Armen einbringen? Ist der Oberkörper nur noch begrenzt einzubringen? Oder kann ich nur noch das Paddel aus den Schultern und wirklich Brustwirbelbereich heraus nutzen? Das heißt, da ist keine Rumpfrotation mehr gegeben. Das ist so, sind so die ganz groben Sachen. Heißt Männlein, Weiblein, 3 Startklassen, macht schon mal 6, 2 Bootsklassen dazu, macht 12 Startklassen, haben wir insgesamt im Parakanu.
Das ist dann noch vergleichsweise überschaubar, aber dennoch, ne, die Individualität, die wir eben auch angesprochen haben. Man darf so ein bisschen variieren, habe ich mir sagen lassen, in Sachen Paddel, in Sachen Sitz und vorne beim Stemmbrett habe ich so ein bisschen Individualität. Ist das so?
Ja, das sind so die absoluten Kernpunkte. Dazu kommt, natürlich darf das Boot, wenn man denn in der Lage ist, das meine ich, das können die reichen Nationen, die nicht so gut aufgestellt sind wie wir, also als führende Kanu-Nation, hat es dann natürlich gerade von den Entwicklungsmöglichkeiten ein bisschen schwerer. Wir könnten, wenn wir wollten, ein Boot ganz individuell anpassen lassen, was auch breite Sicherheit angeht. Und kaufen halt nicht nur die Boote von der Stange, die wir auch natürlich von den Bootsproduzenten gerne nutzen. Aber da macht es halt dann interessant, diese Anpassungen, die sind natürlich entscheidend. Was mache ich denn, wenn ich ein Sportler bin, der im Rollstuhl sitzt, das ist so bei uns der Klassiker, und keine Rücken- und Bauchmuskulatur großartig mehr einsetzen kann? Dann brauche ich natürlich wie im Rollstuhl einen Stuhl, einen Sitz, der etwas höher gelagert ist, damit der Oberkörper noch hält. Wenn ich ein Paddel in der Hand habe, wo ich mich nach vorne ziehe, würde ich sonst mit dem Oberkörper nach vorne klatschen und irgendwo auf dem Boot liegen. Das macht nicht so viel Spaß, sieht auch nicht schön aus, fühlt sich auch nicht gut an. Dementsprechend gibt's da ganz angepasste Bereiche im Sitz und natürlich, was die Füße angeht, da natürlich genauso. Gerade wenn es dann in den Bereichen geht, haben Sportler Spastiken, das heißt spontane Zuckungen, wo die Beine plötzlich mal nach links und rechts sich bewegen oder die Füße. Das heißt, da dürfen wir natürlich auch helfen, dass dadurch dann nicht ein Steuer berührt wird beispielsweise und das Boot dann plötzlich einen Kreis fährt, obwohl wir gerade ausfahren wollen. Und das natürlich auch sicher dann für alle ist. Okay. Was wir nicht machen, ist, wir kleben keinen an die Boote oder sowas, weil das wird es natürlich, klar. Ja, wir machen Wassersport und da geht die Sicherheit natürlich vor allen anderen Dingen vor.
Die Breite ist immer die gleiche, hast du eben schon angedeutet, ne? Also die sind immer gleich breit, die Boote tatsächlich.
Grundsätzlich ja, aber daraus begründet, weil im Regelwerk des Weltverbandes oder auch national steht eine Mindestbreite, je nachdem, was für ein Bootstyp es ist und die muss eingehalten werden, es darf nicht schmaler werden, aber breiter darf man immer bauen. Also sind nicht alle Boote gleich, aber die Mindestbreite ist bei allen meistens eingehalten, weil breiter ist schlechter.
Und Länge maximal 5,20? Habe ich es richtig im Kopf?
Ja, der Einer ist 5,20, das Auslegerboot ist bei 7,60 Meter. Mhm. Also da ist es schon bis zu, heißt es auch dort. Okay. Kürzer dürfen sie auch sein. Ist gerade im Auslegerboot, wenn man mit einem Stechpaddel unterwegs ist, muss man wirklich überlegen, baue ich das Boot ein bisschen kürzer, dann ist es wendiger, läuft aber nicht so gut geradeaus. Klar. Und da kommt es dann wieder auf die Möglichkeiten des Sportlers an.
Okay. Und immer nur der Einer?
Leider aus meiner Sicht. Nur der Einer. Das macht es natürlich dann auch in der Trainingsplanung noch individueller.
Was ist die Begründung dahinter, dass es nur der Einer sein darf? Sind das sicherheitsrelevante Überlegungen?
Nein,
oder?
Nein. Ganz im Gegenteil. Da geht es eher um die klassische olympische Charta. Bei olympischen und paralympischen Spielen ist die Personenzahl, die sich da so bewegen darf an Athleten, ist begrenzt. Und dadurch, dass Kanu erst später dazu kam, ist natürlich, aktuell gibt es 100 Kanu-Sportler, also Parakanuten, die bei den Paralympischen Spielen teilnehmen dürfen. Und ja, man wollte es einfach nicht zu groß werden lassen.
Okay, dann lass uns nochmal eben auf die Strecke eingehen. Du hast gesagt, immer die 200 Meter. Die 200 Meter, ich habe mal so im Ohr, ist eine gnadenlose Strecke, weil du da ja sehr schnell starten musst eben gut aus den Hufen kommen, in Anführungszeichen. Und ja, nach den ersten 100 Metern ist dann vielleicht auch schon so ein bisschen, merkt man schon, okay, jetzt fällt es vielleicht so ein bisschen ab. Also muss man richtig Gas geben in der Zeit.
Ja, wir sind eine Sprintdisziplin, da müssen wir uns nichts vormachen. Bedeutet, selbstverständlich müssen wir so intensiv trainieren, um auch die Strecke überwinden zu können in einer hohen Fahrtgeschwindigkeit. Umso kürzer es wird, kommen natürlich auch Kraftkomponenten, die wir mit aufarbeiten müssen. Das heißt, das klassische Parakanu-Training ist ähnlich aufgebaut wie auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben unsere Spezialdisziplin, das Kanu. Da machen wir ja sehr viel mit, roundabout so 50% übers Jahr gesehen. Pendelt mal je nach Alter und Entwicklung. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch recht viel kompensieren oder bauen auch möglichst viele andere Sportarten ein. Wir sind viel im Kraftraum unterwegs, machen viel Athletiktraining vom Handbike über Skiroller, wer die Möglichkeiten hat. Die Sportler, die es gut können, gehen auch regelmäßig im Hallenbad schwimmen, um da Konditionstraining zu machen oder Ausgleichstraining zu machen. Also da ist die Bandbreite, ist all das, was von den Bewegungen her geht, versuchen wir auszuschöpfen, um da auch eine Variationen einzubringen, um das Training halt nicht einseitig zu steuern.
Und wenn man das vernünftig macht, du mit deinem Team und mit deinen Athletinnen und Athleten, dann kommen da eben auch Medaillen bei rum. Die letzten Paralympischen Spiele waren sehr erfolgreich für euch.
Das stimmt.
Drei Medaillen?
Drei Medaillen, drei Sportlerinnen in Paris. Ja, 100% Ausbeute, würde ich dazu sagen.
Drei Starts, drei Medaillen. Ja.
Ja, ich hatte vor den Spielen noch gesagt, so das absolute Soll, was wir erreichen wollen in Paris, ist eine Medaille, zwei wären toll und drei wären eine Sensation. Dass ich am Ende des Tages drei Damen hatte oder wir als Team da uns in den Armen lagen, vor Freude irgendwie gehüpft oder die Rollstühle da gerollt haben. War natürlich schön, dass alle da irgendwo eine Bronzemedaille mitgenommen haben. Also das war wirklich ein sensationeller Team. Erfolg. Wir hatten zuvor schon in Tokio, hatte Idina Müller eine paralympische Goldmedaille gewonnen. Also das war auch so eins meiner schönsten Momente in der Trainerkarriere. Dann irgendwo so in Tokio war es eine Goldmedaille, dann anschließend bei Felicia Labra bei der Bronzemedaille dann noch ins 32 Grad warme Wasser zu hüpfen. Das wird man nie vergessen. Das sind einfach Momente, wo man einfach auch dazu sagen muss, klar kann man sagen, als leitender Bundestrainer, irgendwo hat man das irgendwo gemacht. Ja, irgendwie mit Wissen, mit seinem Team. Aber am Ende, das ist wie, wenn wir im Lehrbuch sagen, wie setzt sich eine komplexe Leistung zusammen? Mhm. Es muss alles passen. Es muss von der Psyche des Sportlers muss es sein. Es muss einfach, das Bootsmaterial muss stimmen. Wir hatten in eine Geschichte aus Paris, war, dass wir eine Bronzemedaille gewonnen haben, weil unsere Sportlerin einfach, ja, ihr perfektes Rennen, also Anja Adler, ihr perfektes Rennen gefahren ist und eine Gegnerin, ja, musste im Rennen die Bremse ziehen, wirklich das Paddel einmal seitlich einsetzen und abbremsen, weil das Boot drohte abzudriften in eine andere Bahn, was eine Disqualifikation mit sich gezogen hätte. Mhm. Und das beschreibt es, wenn man nicht das Boot bei den aktuellen Bedingungen im Griff hat, dann hilft noch so viel Training nicht. Mhm. Ja, dann, und das sind jetzt nur zwei Bereiche. Ich habe ja gerade schon das Team beschrieben. Und da muss einfach wirklich alles aufeinander abgestimmt sein. Am Ende ist es der Sportler, der den Erfolg hat. Und genauso muss es sein. Dafür kämpfen wir ja alle im Leistungssport. Aber wir sind ein Team, wo wir halt schon sagen, wir stehen da zueinander, füreinander und versuchen es so einfach zu machen, dass es perfekt ist für jeden Einzelnen. Und ja, das zeichnet dann einfach unser deutsches Paracanu-Team aus.
Dann Ehre, wem Ehre gebührt, lass uns die Mädels nochmal eben nennen. Edina Müller, Klasse 1, Anja Adler, Klasse 2, Felicia Labara, Klasse 3. Vielleicht nochmal eben diese Klassen, wie genau unterscheiden die sich jetzt bei den drei Mädels dann auch?
Ja, Edina Müller hat von den, ja, als Rollstuhlfahrer den höchsten Querschnitt. Das heißt, sie bewegt sich wirklich im Boot nur mit den Armen, Schulterblättern. Wogegen dann eine Anja Adler, die kann schon so den Brustbereich komplett mit rotieren. Das heißt, da kommt schon so ein bisschen Rumpfrotation mit ins Spiel. Mhm. Und bei Felicia Labara ist die Einschränkung nur in den unteren Gliedmaßen. Das heißt, wenn sie im Boot sitzt, und gerade wenn man da vielleicht noch eine Spritzdecke drüber hat, würde man von außen gar nicht erkennen, dass das eine Parasportlerin ist, weil die kann alles, was sie ja im Boot macht, so auch umsetzen wie jeder Gesunde. Hat ein kurzes Bein, da ist dann halt die Einschränkung drin. Ja, beherrscht das Boot so meisterhaft, dass man von außen kaum Unterschiede sieht.
Und eben dann so tollen Leistungen dann letzten Endes auch führt. Aber vielleicht jetzt gerade auch mal an dem Beispiel der drei Mädels. Ich habe mir zu Beginn in der Vorbereitung hier auf den Podcast die Frage gestellt, ist es für Menschen mit Beeinträchtigungen, gerade der unteren Extremitäten, nicht eine Riesenherausforderung, aufs Wasser zu gehen? In ein Element, wo wir ohne Beeinträchtigung Arme und Beine nutzen, um uns über Wasser zu halten. Wie sind die zu dem Sport gekommen und wie erleben sie ihren Sport dann am Ende des Tages?
Da muss ich ja fast werben. Wenn es nur die unteren Gliedmaßen aus Kanusicht sind, die eingeschränkt sind, ja, dann kann ich mir jeden Kanuverein suchen. Also bin ich in der Lage, irgendwo noch ja zu Fuß unterwegs zu sein. Mhm. Da reden wir nicht mehr groß über Barrierefreiheit im Regelfall. Such dir, die Menschen sollen sich einen Kanuverein suchen, sollen paddeln lernen und ab die Post. Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wenn natürlich die Behinderung höher wird, also die Einschränkung größer wird, irgendwo die oberen Extremitäten betroffen sind, ein Rollstuhl in irgendwo mit ins Spiel ist, da muss natürlich auch Barrierefreiheit irgendwann in Örtlichkeiten gegeben sein. Klar. Das ist ein gesellschaftliches Ding eher. Wir haben zum Glück in Nordrhein-Westfalen oder auch in Deutschland einige Vereine, die das wirklich können, die darauf ausgestattet sind. Wir hier in NRW, um einige zu nennen, sind hier in Duisburg. Unser Bundesleistungszentrum ist komplett barrierefrei, wo der Verein Berthasee Duisburg da auch Paracanu mit anbietet. Im Wuppertal haben wir großartige Erfolge. Da war ja mein Vorredner aus Eltern-Podcast, der Guido Wrede, als aus dem Ozeansport herkommt, hat dort auch im Paracanu ja schon einiges erlebt. Das heißt, auch da kann man was machen. Hamm im Leistungssport, der Kanuring Hamm ist auch ein Verein, der komplett barrierefrei ist. Und viele mehr, muss man einfach dazu sagen. Mhm. Auch aus dem Wanderbereich, aus dem Breitensport. Das ist ja das Schöne, man kann Paracanu betreiben im Leistungssport oder auch wie die Mehrzahl aller deutschen Kanuten, einfach um sich auf dem Wasser zu bewegen. Mhm. Und da gehen halt die Interessen weit auseinander und wir können als Kanuverband einfach die Vielfalt anbieten. Das macht es einfach so sensationell. Und die Angst, um auf die Frage zurückzukommen, kann ich erstmal nehmen. Die Grundvoraussetzung, die natürlich gegeben sein sollte im Wassersport, ist, der Mensch kann schwimmen.
Klar.
Ja. Und wenn ein Sportler schwimmen kann, ist es kein Problem, in ein Boot einzusteigen. Wenn die Schwimmfähigkeit vielleicht auf mangelnde Einsatz von beispielsweise Beinen nicht so sicher ist, ja, eine Schwimmweste dazu. Das machen selbst unsere Profis. Ist auch gar nichts Schlimmes und dann ist der Sport noch sicherer.
Macht ja auch für nicht behinderte Sportlerinnen und Sportler absolut Sinn, eine Weste zu tragen und da so ein bisschen auf die Sicherheit zu achten. Ja.
Kanuten im Winterhalbjahr, der olympische Bereich auch. Mhm. Also insofern geht es eher darum, wie über welche Betreuung reden wir, welche Hilfe braucht der jeweilige Sportler mit Behinderung. Und da wird es schon wieder sehr individuell.
Klar.
Ja. Aber die Ängste können oft genommen werden, indem man da einfach ein Gespräch führt. Wir als von Kanuverbandseiten, das heißt der Kanuverband NRW, der Behindertensportverband NRW, wo wir uns befinden, sind alles Verbände, die helfen können. Wir als Deutscher Kanuverband haben auch immer wieder eine Hilfestelle, wo man sich bei uns melden kann. Der Deutsche Behindertensportverband hat mit Finde meinen Sport eine Homepage, wo man sofort auf uns Kanuten, sogar, um soweit ich weiß, direkt sogar meine Handynummer irgendwie findet, meine berufliche, und perfekt, da auf jeden Fall Hilfe erhalten kann.
Und diejenigen, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, werden dann, glaube ich, mit grenzenloser Freiheit auf der anderen Seite auch belohnt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen diese Freiheit ja nochmal ganz anderes spüren, wenn sie eben ansonsten an Land sehr viel mit Barrieren zu kämpfen haben. Auf dem Wasser gibt es diese Barrieren so nicht.
Ja, das stimmt. Und jeder, der, das ist so einer meiner schönsten Momente, ist natürlich aus dem Leistungssport gekommen. So Grenzerfahrungen bleiben ja am meisten irgendwie so, ja, bei einem hängen, ist jeder Kanute, der mal im Winter bei Schneefall gepaddelt ist. Ich weiß, es ist eine Grenzerfahrung. Aber es ist so, als wenn man im Kalten draußen joggen geht. Man friert dabei ja nicht. Aber diese Stille, die dann auf dem Wasser vorherrscht, das ist sowas Schönes, das kann nur der Kanusport bieten. Und da ist es auch egal, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Das kann jeder erfahren.
Sehr schön. Woran macht ihr denn Talent aus? Also wo siehst du dann auch die nächste Generation schon kommen? Was muss ein Parakanut, eine Parakanutin mitbringen, dass du sagst, da sehe ich eine gute Zukunft?
Parasport unterscheidet sich ja im Kanubereich grundsätzlich vom Olympischen. Allein daher, dass der Altersdurchschnitt ein anderer ist. Mhm. Das heißt, die Medaillenträger, die wir international bei den Paralympischen Spielen hatten, hatten einen Altersdurchschnitt von 33 Jahren.
Das ist deutlich der Durchschnitt.
Ja. Wir haben aus England her kommt, das ist so die stärkste Parakanu-Nation, gibt es Siegerinnen, die über 50 sind. Also das ist zwar auch der seltene Fall, aber auf der anderen Seite gibt es auch dann ja Sportlerinnen, die mit über 30 da hervorragend performen. Mhm. Das heißt, die Bandbreite, wann fange ich mit dem Leistungssport vielleicht noch an, ist sehr breit gefächert im Parakanu-Bereich. Mhm. Also da würde ich nicht sagen, ich bin jetzt hier 30 und das ist zu spät, was im Olympischen definitiv der Fall gewesen wäre.
Heißt aber im Umkehrschluss ja auch, dass, also ich spinne jetzt mal, da hat jemand einen schweren Unfall und sitzt nach dem Unfall dann mit Mitte 30 im Rollstuhl. Auch der kann theoretisch noch eine sehr große sportliche Karriere vor sich haben im Parakanusport.
Man darf sich nichts vormachen. Es ist nicht wie vor 10 Jahren, ich fange an mit Parasport oder dann mit Parakanu und das habe ich ganz oft gehört. Ja, ich bin jetzt hier, ich möchte paddeln. Nächstes Jahr sind die Spiele in Paris, ich bin dann dabei.
Okay, gut, davon sind wir weg.
Dafür ist der Leistungssport weltweit zu professionell geworden. Mhm. Und das ist einfach genau der Punkt. Also ich kann schon sagen, bis man ganz oben ankommt, würde ich schon, ja, selbst im Parabereich weit über 5 Jahre Training schon rechnen, sonst kommt man auch nicht ganz vorne an. Man kriegt den Einstieg relativ schnell. Das ist wiederum was Interessantes, weil wir stellen einfach fest, dass wir viel zu wenig Nachwuchs im Paraleistungssport deutschlandweit haben. Auf der anderen Seite, wir Kanuten natürlich, dann Parakanuten genauso. Das heißt, wir haben Systeme entwickelt, wenn jemand zu uns kommt, dass wir schon ganz offen jetzt erstmal sagen können, wir versuchen dich erstmal ein wenig auszubilden und dann schauen wir, wo geht die Reise für dich hin. Und das kommt eigentlich zu der Kerneigenschaft. Möchte ich Leistungssport machen und habe eine Behinderung, ist die Leidenschaft das Entscheidende.
Klar, das heißt, ist immer der
keiner der wird die Katze im Sack kaufen brauchen. Also alles soll ausprobiert und kennengelernt werden. Aber auf der anderen Seite wird man, das ist wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, auch nicht weit kommen und schon gar nicht im Leistungssport, wenn man dafür nicht brennt. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Habe ich die Leidenschaft, da was zu machen, dann muss ich auch selber was tun und nicht nur auf Hilfe rechnen und warten. Und das ist halt auch im Parasport so. Wir verkaufen ja nicht den Parasport oder bieten das an, um irgendwelche tollen Geschichten über Behinderung zu machen. Die gehört bei uns dazu, müssen wir uns nichts vormachen. Gerade bei Paralympischen Spielen wird die immer durchs Fernsehen und Radio, hat jeder Sportler auch, ja, eine Geschichte. Ja. Nur aus meiner Sicht ist die Geschichte sekundär, die gehört dazu, ist ganz wichtig. Aber wir reden hier über Leistungssport, das heißt, am Ende ist erstmal der Erfolg beziehungsweise das, was performt wird, das Entscheidende. Die Leistung, die Person einbringt. Und da sind wir wieder bei der Leidenschaft. Damit das überhaupt erst entstehen kann, muss der Sportler dafür brennen.
Mhm. Wenn wir jetzt Sportler haben, die dafür brennen, auf welche Bedingungen treffen Sie denn hier in NRW? Also wie ist der Parakanusport hier in NRW aufgestellt?
Wir haben zum Glück, wie gesagt, flächendeckend in NRW haben wir Vereine, die dem Parasport offen gegenüberstehen. Wenn wir über Paraleistungssport sprechen, haben wir aktuell 5 Vereine im System, die so flächendeckend verteilt sind vom Bergischen Land bis hin zum ja, Bereich Münsterland, ist alles gegeben, auch mit Hamm. Im Ruhrgebiet sind wir zentral in Duisburg und Oberhausen auch vertreten. Also wir haben schon Standorte, wo wir einfach was anbieten können. Für den Breitensport ist es oft einfacher, wie ich gerade sagte. Der Breitensportverein, Wandersportvereine haben wir ganz viele. Mhm. Da muss man sich vielleicht nur als, gerade die Rollstuhlfahrer müssen sich ein bisschen davon lösen, dass ich jetzt beim Kanu-Wandern immer sage, ja, jetzt steige ich irgendwo ein, fahre den Fluss runter und dann steige ich irgendwo aus. Ja, das ist schön, das funktioniert auch. Das kann man auch in einer Gruppe oder mit einem tollen Verein organisieren. Nur ich empfehle für einen Einstieg, lieber ein stilles Gewässer, einen See auszusuchen, wo ich einen Kreis fahre und am Ende da wieder aussteige, wo der Rollstuhl auch steht. Das macht es am Anfang sehr viel leichter. Klar. Das ist auch die Situation, die wir im Leistungssport tagtäglich haben, dass wir da wieder aufhören, wo wir angefangen haben. Weil die Logistik, die dahinter steckt und Transporte, ist nicht ganz unerheblich.
Jetzt hören uns ja auch viele Vereinsvertreterinnen und Vertreter, die jetzt vielleicht noch keine Parakanusportabteilung haben oder vielleicht auch keine Idee haben, wie sie es aufbauen. Was braucht es neben im weitesten Sinne Barrierefreiheit bis zum Wasser und einer gewissen Offenheit für neue Themen?
Wie ist ein Sportler, der brennt, es benötigt in dem Verein, braucht es wie immer den Kümmerer. Ein nettes Wort, das hört man ganz oft, finde ich, ist aber genau der Punkt. Ich brauche einen Menschen, der einfach sagt, ich mag den Kanusport, ich kenne mich da ein bisschen aus, egal in welchem Bereich, welche Disziplin es ist, das ist erstmal gar nicht entscheidend. Und habe Interesse, da auch Menschen mit Behinderungen ein Stück zu begleiten und weiterzuhelfen. Und dann findet es sich ganz allein. Wie gehe ich mit Menschen mit Behinderungen um? Ja, die Sportler werden es dir sagen. Mhm. Das ist eigentlich der absolut leichteste Fall. Ich habe von meinen Sportlern gelernt, damit umzugehen. Ich habe im seltensten Falle irgendwie von in der Ausbildung gelernt, wie lagere ich jetzt Sportler um oder was auch immer. Das ist so individuell, das ist ganz von alleine meist lösbar. Und das andere ist selbstverständlich Barrierefreiheit, aber dort gibt es auch so tolle Förderprogramme, die wir auch in Nordrhein-Westfalen haben, wo Vereine auch Hilfe bekommen können. Was brauche ich denn? Und dann ist es vielleicht ein bisschen Offenheit und Denken. Habe ich eine Stufe im Verein, die vielleicht nicht der Rolli hoch und runter kann, ja, dann zur Not schraube ich da erstmal was. Mhm. Am Anfang provisorisch, dann schreibe ich einen Antrag und dann hoffe ich, dass ich das so stemmen kann, dass es dann irgendwann perfekt wird. Aber es braucht einfach Zeit.
Und fachliche Expertise gibt es ja auch immer beim Kanuverband NRW. Auch da kann man sich immer informieren über solche Dinge. Ne? Wie sind wir denn international aufgestellt? Also du hast ja eben schon angedeutet, wir sind eine vergleichsweise reiche Nation im Parakanusport und können uns natürlich dementsprechend die Ausstattung auch ein bisschen anders zusammenbauen als andere Nationen. Aber ich kann mir vorstellen, die Konkurrenz da draußen ist auch ganz gut ausgestattet.
Ja, in den letzten Jahren pendelten wir immer so, wenn es um, ja, was zeichnet Erfolg aus? International muss ich sagen, die Anzahl der Medaillen, darüber wird ein Ranking gestellt. Ja. Wenn wir da so reinschauen, liegen wir, ja, je nachdem, ob es gerade eine Weltmeisterschaft oder die Spiele sind, pendeln wir immer zwischen Platz 4 und 8. Mhm. Das ist so von Jahr zu Jahr immer wieder mal ein bisschen unterschiedlich. Wo stehen wir? Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland viel zu wenig Parakanuten. Und deshalb kann ich auch wirklich nur den Mut sagen, jeder, der irgendwo eine Behinderung hat und da einfach mal was Neues erleben möchte. Wir sind im Parasport dadurch, dass wir nicht die Kernsportarten des deutschen Parasports sind. Kernsportarten definieren sich oft dadurch, entweder sind die sehr erfolgreich, da würden wir zum Glück noch zu zählen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich den paralympischen Medaillenkuchen anschaut, da stellt man fest, dass fast 80% aller Medaillen auf 4 Sportarten fallen. Ja, aber es gibt über 20 paralympische Sportarten. Und das heißt, wir haben gerade mal 10 Medaillen von über 500, die verteilt werden. Und dementsprechend ist die Konzentration nicht nur auf Parakanu gelegt, sondern natürlich auf alle anderen Sportarten auch national. Und das macht es uns nicht weniger interessant. Und deshalb sage ich, man sollte es einfach ausprobieren, diese Freiheit, die Freude, die man da erfahren kann. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, wie in vielen Sportarten, da sind wir Kanuten natürlich auch mit dabei, ich habe einen wunderschönen Ausgleich, gerade wenn ich eine Behinderung der oberen Gliedmaßen habe, wie ich mich bewegen kann und dieses, wie ich mich dadurch fitter darstellen kann, wie ich mich viel besser von A nach B bewegen kann, was auch gegebenenfalls im Bereich, wenn sich noch etwas zurückbilden kann, ob es jetzt nur muskulär dann irgendwo ist, dass ich dadurch mich fitter fühle vom Herz-Kreislauf-System. Wird auch das allgemeine Wohlempfinden einfach steigern. Und das ist einfach die Freude am Sport, wo ich immer wieder nur sagen kann, ja, probiert es aus.
Also einfach mal austesten, einfach mal beim Kanuverein um die Ecke vorbeigehen und einfach mal fragen, ob es die Möglichkeiten ja auch gibt. Und wenn es da einen Kümmerer gibt, dann wird es auch Möglichkeiten geben, aufs Wasser zu kommen.
Ja, und Barrieren kennen Menschen mit Behinderung genug. Und leider, da sind wir wieder beim Anfang. Wenn ich Paddeln ausprobieren möchte, werde ich auch einen Verein finden, der mich aufnimmt.
Und wenn man dann da eine Leidenschaft entwickelt, dann kann der Weg ja auch dazu führen, dass man selber in ein Traineramt reingeht. Du brennst für den Job, das ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden in diesem Podcast. Was macht für dich das Trainerdasein so besonders? Du hast am Anfang ja auch schon mit den Kindern ja beschrieben, aber wenn du jetzt so in deinen ja täglichen Job reinguckst, auch jetzt mit den Parakanutinnen und Kanuten?
Die vielen Facetten. Also Parasport macht es für mich einfach so interessant im Vergleich zum Regelsport, dass jeder Sportler ganz anders ist. Es geht nicht darum, einfach nur Wissen abzurufen und zu sagen, das trainieren wir jetzt, dann werden wir gut, sondern die Herausforderung bei den Sportler, die Sportler, die ich betreue, das herauszukitzeln, was sie mit ihrer Einschränkung noch aus ihrem Körper herausholen können. Das sieht vielleicht teilweise für jeden außenstehenden Kanuten komisch aus. Ja, aber wenn Muskeln halt teilweise nicht mehr funktionieren, muss ich das nehmen, was da ist. Mhm. Und dadurch macht es auch so eine sportliche Technik, ist bei jedem Sportler anders. Und diese Vielseitigkeit, mich auf jeden eindenken zu müssen, macht es aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen komplexer, gerade in der technischen Ausbildung. Absolut. Als im Regelsport. Ja. Und das ist das eine. Dann natürlich auch, wie ich schon sagte, die Vielseitigkeit der verschiedensten Disziplinen, die man irgendwo einbringen muss. Sei es jetzt die Medizin, die natürlich hochinteressant ist in allen Bereichen. Nicht zu vergessen natürlich auch, was geben wir im Sport einfach weiter. Das sagte ich vorhin schon, Werte, Wertvorstellungen. Und das ist was in allen Bereichen in der Gesellschaft immer wieder wichtig ist. Und da freue ich mich einfach da, was ich irgendwann erfahren habe, für mich dann weiterentwickelt habe, einfach da auch weitergeben zu können. Und das, ob es jetzt Kinder sind, ob es Jugendliche sind, erwachsene Sportler oder halt in meinem Falle Parasportler, die alle Altersklassen irgendwo abbilden. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn man das ausprobieren will, sollte man sich am Anfang auch gar nicht abschrecken lassen von all den Diskussionen, die wir in der Gesellschaft aktuell haben, sondern einfach auch die eigenen Erfahrungen machen. Selbstverständlich, das erleben wir natürlich gerade in dem Bereich Berufsbildtrainer, des professionellen Trainers, der damit auch dann sein Geld verdient. Da muss noch viel passieren in Deutschland. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir in Deutschland gerade sehr viele Dinge einleiten. Ich hoffe da auch auf NRW, dass da der Weg mitgegangen wird. Das sieht ja immer sehr, sehr gut aus. Gerade da ich Duisburger bin, habe ich da immer ein gewisses Faible an das Heimatland und da auch ganz große Hoffnung. Und da sollte man einfach reinschauen. Und nicht jeder möchte der hauptberufliche Trainer werden. Nur in den Vereinen mangelt es überall an Trainern. Und gerade das Ehrenamt ist so entscheidend für uns alle. Ohne das Ehrenamt kann kein hauptberuflicher erfolgreich sein.
Ja, und umgekehrt, es kann eben auch total erfüllend sein.
Ne? Die guten hauptamtlichen Trainern können wiederum auch das Ehrenamt stärken, weil sie einfach die Arbeit abnehmen, die dann wirklich auch, ich sag mal, Arbeit ist und nicht nur, dass ich mir die Sahnestücke aussuche, wie als Ehrenamtler, und das sollte man auch tun, das machen, was mir Spaß macht, wofür man dann wieder brennt.
Klar.
Und ja, ich kann da einfach nur sagen, ja, natürlich muss da das Fachwissen dazu als beruflicher Trainer. Einfach nur, ich habe hier 3 Trainerlizenzen übers Wochenende gemacht, wird jeder verstehen, dass wenn man aus anderen Berufszweigen kommt, man da ein bisschen drüber schmunzeln kann. Und das macht es natürlich auch, dass die Trainer, die dann damit ihr Geld verdienen, die haben irgendwo studiert, die haben Sonderausbildung gemacht, die Klar. natürlich dann auch über eine lange Zeit gehen. Uns in NRW auch eine der exzellentesten Trainerausbildungsstätten, die Trainerakademie in Köln. Die kann ich da einfach nur studieren, da habe ich, oder empfehlen, da habe ich selber studiert. Das ist eine solide Basis, die einfach auch anerkannt ist in allen Kreisen. Und wer da einen Abschluss hat oder irgendwo in Sportwissenschaften, ist da sehr gut aufgestellt.
Klar. Und wie der Einstieg gelingen kann, das werden wir auch in einer der nächsten Podcasts uns auch nochmal genauer anschauen. Jetzt stehen natürlich auch wieder Wettbewerbe für dich an. Was sind so die nächsten, wo du mit deinen Sportlerinnen und Sportlern dich drauf vorbereitest und welche Ziele sind gesteckt?
Ja, bei uns, wir haben dieses Jahr eine klassische Saison, weil keine Paralympischen Spiele oder Olympischen Spiele halt irgendwo zugegen sind. Heißt für Parakanu, wir haben einen Weltcup, wir haben eine Europameisterschaft, wir haben eine Weltmeisterschaft. Und da geht es jetzt auch sofort mit los in Polen. In Poznan beginnt es schon in 2 Wochen. Dann machen wir einen Sprung in Radzice zur EM nach Tschechien. Und in Mailand dieses Jahr sind wir mit der Weltmeisterschaft dabei. Interessant zu wissen ist, dass der Kanu-Weltverband oder der Europäische Verband, wie auch wir in Deutschland mit dem Kanu-Verband, inklusive Veranstaltung haben. Mhm. Das heißt, der Parasport ist nicht außen vor, sondern wir sind mittendrin. Das hat, war ein langer Weg. Inzwischen sind wir so mittendrin, dass es ein Finalblock gibt, wo olympisch, paralympisch gemischt ist. Gemischt ist bedeutet, nacheinander in irgendeiner willkürlichen Reihenfolge sind die Rennen dann ja in den Finalblöcken, die dann auch immer im Fernsehen oder im Internet zu sehen sind, ja, werden dann abgearbeitet und gezeigt. Und das macht es natürlich sehr schön. Man ist wirklich als Parakanute mittendrin und nicht außen vor, wie vielleicht so oft in der Welt.
Bestenfalls kriegt man gar nicht mit, was jetzt paralympisch und was jetzt sozusagen normal olympisch ist. Alle Gäste müssen einmal zum Schluss sagen, was ihr besonderer Moment auf dem Wasser ist. Ohne das lasse ich sie nicht gehen. In dem Fall lasse ich dich natürlich auch nicht gehen. Du hast eben natürlich schon mal einmal kurz angedeutet, so dieses Winterfeeling auf dem Wasser, ja, wenn da ein bisschen Schnee fällt. Das ist sicherlich einer der Momente, wo du dann auch ja für dich die Freiheit auf dem Wasser und den Sport genießt, oder?
Ja, das stimmt. Ansonsten habe ich immer wieder, gerade im Leistungssport, das Leben wird immer schnelllebiger, desto älter man wird. Das, ja, die Erfahrung machen hoffentlich die meisten Menschen irgendwo. Im Leistungssport, wenn ich eine Belastung fahre und bin jetzt 2 Minuten oder 1 Minute, das ist ja vollkommen egal, irgendwo ja tief atmend unterwegs und hol das Maximale aus meinem Körper raus. Wie lang diese Zeit werden kann, wo wir jetzt sagen, es ist ein Wimpernschlag, einfach mal hier, was ist eine Minute? Aber 1 Minute kann so bewusst erlebt werden und das ist einfach ein Moment, wieder auch des Leistungssports oder überhaupt des Sports, der für mich das Ganze auch gerade im Kontext Kanu halt so besonders macht. Und ich freue mich immer wieder, auch wenn ich dann am Ende einer Belastung arg schnaufe, gerade, ja, man ist ja nicht mehr der Allerjüngste, aber es macht einfach Spaß und ja, deshalb erlebe ich bei so vielen Vereinen, und das ist auch was Schönes in dem Beruf, man kommt natürlich viel rum weltweit oder auch in Kanuvereinen und anderen Sportarten und ich sehe so viele Menschen Sport treiben, da ist es egal, ob alt oder jung, am Ende kommen sie glücklich von ihrer Trainingseinheit zurück und das macht den Sport einfach aus.
Darum geht's und ja, du gibst die Leidenschaft wunderbar weiter. Mach das bitte genauso auch weiter. Weiterhin viel Erfolg und ja, dann sind wir gespannt, was dann demnächst auch von den Parakanu-Sportlerinnen und Sportlern zu berichten ist und welchen Anteil du an der ganzen Sache dann haben wirst. André Brendel, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die Paddelschlag-Podcast-Folge mit André Brendel. Super sympathischer Gast und wir drücken ihm und dem ganzen Team Deutschland natürlich ganz fest die Daumen für die nächsten Herausforderungen. Macht's gut und bis bald.